Wenn du jemanden besuchst, brauchst du eine Adresse. Straße, Hausnummer, vielleicht noch die Etage. Sonst wird es schwierig, ans Ziel zu kommen. Und wenn du durch fremde Städte navigierst, helfen dir Stadtpläne oder GPS, um den richtigen Ort zu finden. Aber wie ist das eigentlich mit dem menschlichen Genom? Heute geht es genau um diese Adressen, sogenannte Lotsi. Sie helfen uns, den richtigen Ort im Erbgut zu finden, für Forschung, Diagnostik oder Therapie. Was genau ein Locus ist, wie man ihn findet und warum solche Genomadressen eine der Grundlagen der modernen Genetik sind, darüber spreche ich mit unserer Expertin, Professor Dr. Julia Schulze-Hendrich. Julia, fangen wir wie immer ganz von vorne an. Was ist eigentlich ein Locus?
Das Wort kommt vom lateinischen Locus, also Ort. In der Genetik ist damit ein ganz bestimmter Ort, also eine Position, auf einem Chromosom gemeint. Also der Punkt, an dem zum Beispiel ein Gen oder ein anderer DNA-Abschnitt vorliegt. Man kann sich das Genom dann wie eine riesige Stadt vorstellen. Die Chromosomen sind wie Straßen und der Locus ist die Hausnummer. Aber an einem Locus kann es unterschiedliche Bewohner geben. Zum Beispiel unterschiedliche Sequenzen, also Varianten eines Gens, sogenannte Allele. Die können darüber entscheiden, ob jemand blaue oder braune Augen hat oder das Risiko für bestimmte Krankheiten beeinflussen. Ein Locus ist übrigens nicht automatisch ein Gen. Es können auch regulatorische Abschnitte sein, die bestimmen, wann ein Gen an- oder abgeschaltet wird. Oder andere Marker, wie kleine DNA-Stellen mit bekannten Varianten oder auch Regionen außerhalb von Genen. Sie helfen uns, die Orientierung im Genom zu behalten, wie Straßenschilder.
Wenn es Adressen gibt, muss es ja auch sowas wie einen Stadtplan geben, damit man diese Adressen überhaupt findet. Aber wie hat man eben diese Orte überhaupt gefunden? Wie entsteht so eine Genkarte?
Das war tatsächlich eine große Herausforderung. Lange bevor man die DNA direkt lesen konnte, arbeitete man mit Vererbungsmustern, meistens in Modellsystemen wie der Fruchtfliege. Ein Meilenstein war die Arbeit von Thomas Hunt Morgan, schon im frühen 20. Jahrhundert. Er zeigte, dass Gene auf Chromosomen liegen und dass bestimmte Merkmale häufig gemeinsam vererbt werden. Das führte zur Idee der genetischen Kopplung. Das heißt, wenn zwei Gene oder Marker sehr nah beieinander liegen, werden sie meist gemeinsam an die nächste Generation weitergegeben. Liegen sie aber weiter auseinander, werden sie häufiger getrennt. Dies war Grundlage, um anhand von Vererbungsdaten eine Art Genkarte zu erstellen.
Aber warum werden manche Gene überhaupt getrennt und andere nicht?
Das hat mit einem faszinierenden Mechanismus zu tun, der während der Bildung von Eizellen und Spermien passiert, der sogenannten Rekombination. Wir haben ja von jedem Chromosom eine Kopie vom Vater und eine von der Mutter. Diese Chromosomen sind homolog. Das heißt, sie tragen die gleichen Gene in der gleichen Reihenfolge, aber oft in unterschiedlichen Varianten, den sogenannten Allelen.
Das war das mit braunen Augen oder blauen.
Ganz genau, das haben wir ja schon in der Folge für Allele besprochen. Und bei der Rekombination tauschen sie gezielt homologe Abschnitte aus. Dadurch entstehen neue Kombinationen der elterlichen Erbinformationen, was für genetische Vielfalt sorgt. Aber wenn zwei Abschnitte sehr nah beieinander liegen, ist die Chance gering, dass sie durch Rekombination, also einen Austausch zwischen den homologen Bereichen, getrennt werden. Dann werden sie fast immer zusammen vererbt. Man sagt, sie sind eng gekoppelt.
Diese Erkenntnis hat man dann dazu genutzt, um herauszufinden, wie weit die Gene voneinander entfernt sind?
Genau, indem man beobachtet hat, wie oft und mit welcher Wahrscheinlichkeit zwei Merkmale zusammen vererbt wurden, konnte man ihre ungefähren Abstände auf dem Chromosom schätzen. Daraus entstand dann die erste genetische Karte, eine Art schematischer Stadtplan, auf dem Gene nach ihrer Vererbungsnähe sozusagen eingezeichnet sind. Die Entfernungen misst man in Zentimorgen und ein Zentimorgen entspricht etwa einer einprozentigen Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Zellteilung eine Rekombination zwischen zwei Genen stattfindet.
Das klingt ein bisschen so, als würde man mit Verkehrsdaten schätzen, wie nah zwei Orte beieinander liegen. Zum Beispiel je öfter Leute die gleiche Bushaltestelle nehmen, desto näher wohnen sie wahrscheinlich.
Genau, sehr schönes Bild. Genauso funktioniert das. Allerdings ist diese Karte eher ein Vererbungsnavigationssystem als ein echtes Lineal. Denn die Rekombinationshäufigkeit ist nicht überall im Genom gleich. An manchen Stellen kommt es öfters zu Rekombinationen als an anderen.
Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie sich das alles entwickelt hat und dass es schon im 20. Jahrhundert begonnen hat. Heute hat man ja mittlerweile das gesamte Genom sequenziert. Wie sieht es denn jetzt aus mit einer Landkarte des Genoms?
Ja, richtig. Mit der Sequenzierung des menschlichen Genoms kennt man heute die exakte Basenabfolge des gesamten Genoms, also alle 3 Milliarden Buchstaben A, T, G und C, die den 4 Basen entsprechen. Damit kann man nicht nur grobe Entfernungen schätzen, sondern ganz exakte Koordinaten angeben, also die physikalische Position eines Gens oder Markers. Man weiß ganz genau, an welcher Stelle, auf welchem Chromosom der Abschnitt beginnt und wie viele Basenpaare lang er ist. Das ist wie ein GPS-Koordinatensystem fürs Genom.
Das heißt, die genetische Karte basiert auf Vererbungswahrscheinlichkeit und die physikalische auf der echten DNA-Länge?
Ja, das stimmt. Und deshalb stimmen die beiden manchmal nicht ganz exakt überein. Ein kurzer physikalischer Abstand kann eine hohe Rekombinationsrate haben oder umgekehrt. Beide Karten zeigen also unterschiedliche Aspekte derselben Realität.
Wie gibt man so einen Lokus dann eigentlich an? Gibt es da eine Art Postanschrift?
Ja, dafür gibt es ein ganz standardisiertes System. Man nennt zuerst das Chromosom, zum Beispiel Chromosom 17. Dann folgt der Chromosomarm, P oder Q. P steht für den kurzen Arm und Q für den langen. Und danach sind die sichtbaren Banden genannt, die man durch Färbung im Mikroskop erkennt. Also ein Beispiel 17Q21.31. Das bedeutet Chromosom 17, langer Arm, Band 21, Unterband 31. Und in der Sequenzanalyse kann man das auch präziser machen. Da kann man eine genaue Zahl für die Position der entsprechenden Base auf dem Chromosom angeben. Zum Beispiel Chromosom 17, Base 143.566.
Warum ist es eigentlich so wichtig, dass man den genauen Ort eines Gens kennt?
Ja, ohne diese Information wüssten wir ja gar nicht, wo wir nachsehen müssen, um was über das Gen rauszufinden. Wenn du in einer Millionenstadt etwas suchst, brauchst du die genaue Adresse. Genauso in der Genetik. Also diese Genkarten sind die Grundlage in der Forschung, aber auch in der Medizin und vor allen Dingen in der Humangenetik. In der medizinischen Diagnostik ist das zentral. Wenn bestimmte Krankheiten in Familien gehäuft auftreten, kann man gezielt die betroffenen Lozi analysieren. So kann man zum Beispiel gezielte Vorsorge treffen. Ein klassisches Beispiel ist das BRCA1-Gen, das mit einem stark erhöhten Risiko für Brust- und Eierstockkrebs verbunden ist. Schon in den 1980er und 90er Jahren suchten Forschende nach dem genauen Ort auf dem Chromosom, in diesem Fall auch Chromosom 17. Mit Kopplungsanalysen konnten sie den ungefähren Lokus eingrenzen, also sozusagen den Stadtteil. Erst mit Fortschritten in der Sequenzierung fand man dann die genauen Mutationen, also die genauen Hausnummern.
Also im Fall von BRCA zum Beispiel kann das dann ja wirklich Leben retten, dass man die genaue Adresse weiß. Das heißt, das Wissen um Lokus ist ein echter Fortschritt, oder?
Absolut. Man kann bei genetischen Analysen entweder gezielt nach bekannten Genorten suchen, oder man vergleicht die DNA verschiedener PatientInnen mit gesunden Personen und schaut, wo im Genom Unterschiede auftauchen. Manchmal sind das gar keine klassischen Gene, sondern andere Marker, bestimmte DNA-Abschnitte, die häufig in der Nähe einer Ursache liegen. Oder einzelne Buchstabenveränderungen, die typisch für bestimmte Eigenschaften oder Erkrankungen sind. Wenn diese Unterschiede immer an denselben Lozi auftreten, kann man sie mit bestimmten Krankheiten, Eigenschaften oder auch Therapieresistenzen verknüpfen, also assoziieren. Auch in der Forschung ist das essentiell. Wenn man verstehen will, wie bestimmte Gene reguliert sind, wie Zellen funktionieren oder wie neue Medikamente wirken, braucht man zuerst eins, die genaue Adresse.
Ja, macht Sinn. Wie sieht es denn eigentlich mit Gentests für zu Hause aus?
Ja, die basieren auf einem ganz ähnlichen Prinzip. Da sind Positionen auch wichtig. Auch die sogenannten Lifestyle-Gentests, die man heute online kaufen kann, beruhen auf Ortsangaben im Genom. Ob es um sportliche Veranlagung geht, um die Herkunft der Vorfahren oder sogar angeblich um Geschmacksvorlieben, analysiert werden dabei bestimmte Lozi, bestimmte Bereiche, an denen häufig genetische Varianten sitzen. Ob sie wirklich aussagekräftig sind, ist eine andere Frage. Aber sie beruhen auf dem gleichen Prinzip. Welche Variante liegt an welchem Ort?
Der Locus ist viel mehr als nur ein kleiner Punkt im Genom. Er ist eine Adresse mit einer großen Bedeutung, also ein Wegweiser zu den Genen, die uns ausmachen, krank machen oder schützen. Ob in der Forschung, in der Medizin oder bei Lifestyle-Tests, ohne diese Adressen wüssten wir nicht, wo wir suchen müssten. Und vielleicht ist das auch ein bisschen tröstlich. So komplex unser Erbgut ist, irgendwo hat alles seinen Platz. Und den kann man finden. In der nächsten Folge geht's weiter mit dem Buchstaben M und da ist Julia wieder zu Gast. Wir sprechen über was ziemlich Verrücktes, nämlich über ein Kind, das 3 Elternteile hat. Und wir besprechen, was das mit unseren winzigen Kraftwerken in unseren Zellen zu tun hat. Bis dann.